Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte, Oliver Schindler ist verbunden mit Eleonore Büschkes, der Organisatorin der Montagsspaziergänge in Bad Dürkheim. Hallo Eleonore.
Hallo Oliver.
Oh, wie betont man das jetzt richtig? Eleonore, ne? Da war die Betonung,
ja,
ne?
Ja,
genau.
Ja.
Ja, schön. Bist du früher in der Schule immer Elli genannt worden, weil es so schwer war, oder Lore?
Nee, Ello bin ich genannt worden.
Ello?
Das habe ich. Ja, meine Klassenkameradinnen haben das dann so beschlossen. Ich fand es immer grässlich und mittlerweile bestehe ich auf dem vollen Namen, den ich habe.
Gut.
So schwierig kann das nicht sein, muss man halt ein bisschen üben.
Okay, ich reiß mich zusammen. Alles klar, danke. Ja, also du hattest die Montagsspaziergänge in Bad Dürkheim organisiert. Ne? Warum seid ihr spazieren gegangen? Hast du nicht geglaubt, was die Regierung damals gesagt hatte?
Das ist so ein kleines bisschen eine größere Geschichte bei der ganzen Sache. Mhm. Ich war ja eigentlich bis 2020 ein friedlicher Bürger, habe keine Kritik geübt, habe mich politisch ein bisschen engagiert und habe dann durch meine Tochter übrigens den Weg zu Michael Ballweg gefunden, 2020, und wollte mir einfach ein Bild von den Dingen machen und bin auf der Demo am 1.8.2020 in Berlin gewesen. Und das war quasi mein Aufwachmoment, weil ich damals festgestellt habe, dass alles, was man uns über diese Demo im Eigentlichen berichtet, nicht gestimmt hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich dann dieser Bewegung angeschlossen habe, zu mehreren Demos gegangen bin und mich auch sehr viel intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt habe.
Hm, ja, wenn man Original und Fälschung so direkt nebeneinander halten kann, dann sieht man, wo der Fehler ist, ne? Jetzt in diesem Fall. Und bei vielen Nachrichten ist das ja so, dass die Menschen das einfach mal glauben und nur wenige Menschen wirklich vor Ort sind, die das Gegenteil bezeugen können. Ne? Aber in diesem Fall waren das ja mehrere hunderttausend, ne? Die erlebt haben, dass das nicht stimmt, was da in den Medien ist. Und ich glaube, dieser Tag hat insofern einen enormen Bruch schon zwischen vielen Menschen dieser Gesellschaft und den Medien erzeugt. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Bei dir scheint das ja der Fall gewesen zu sein, oder?
Ja, es waren nicht nur die Medien, sondern ich bin ja Naturwissenschaftlerin von der Ausbildung her, sondern es war eben auch das, was da uns von der sogenannten Wissenschaft immer wieder mitgeteilt wurde, nämlich, dass etwas alternativlos sei und dass Menschen, die eine andere Auffassung hatten, von Anfang an ja diskreditiert worden sind. Aber als Naturwissenschaftler lernt man, dass man alle Meinungen anhören muss. Und nur durch das Zusammenfügen aller Meinungen man dann ein komplettes Bild der Situation bekommen kann. Ja. Und vielleicht war das eben dieser Punkt. Da wurde mit absoluten Zahlen und relativen Zahlen wild durcheinander argumentiert. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das jemand mit mir führte, weil es an diesem Tag, wo wir dieses Gespräch führten, eine riesenhohe Zahl an sogenannten Neuinfektionen in Indien gegeben hätte. Und als ich sie dann darauf hinwies, dass bei 1,5 Milliarden Inder 30.000 prozentual gar nicht so viel sind, ging mir dann auf, wie die Menschen sich durch diese Zahlen manipulieren lassen, ohne mal ihr Gehirn einzuschalten und das Rechnen, was sie in der Schule gelernt haben, mal anzuwenden.
Ja, ja, also bei den Wissenschaftlern, ich habe mir auch mal versucht, so eine Fantasie zu machen, wenn es richtig laufen würde. Nehmen wir mal zum Beispiel an das Thema Klimawandel, ne? Da gibt es ja auch immer verschiedene Punkte, die gegeneinander gehalten werden. Und dadurch könnte man ja auch viel lernen. Ne? Die einen sagen, ja, es hat schon immer große Temperaturschwankungen gegeben. Die anderen sagen, ja, aber nie so stark wie diesmal. Ne? Und das wäre auch okay, wenn es einen Dialog geben würde. Dann könnten die sich zusammensetzen und können die sagen, so, wir sind so drauf gekommen auf unsere Ergebnisse. Die anderen könnten wiederum sagen, ja, wir sind aber so auf unsere Ergebnisse gekommen. Könnt ihr uns mal helfen, was wir vielleicht falsch gemacht haben, oder?
Ja, das ist, ich denke, das ist einer von den entscheidenden Punkten, die du da ansprichst in dieser gesamten Diskussion. Es wird ja nicht mehr argumentiert, sondern es wird ideologisiert. Das heißt, gerade jetzt auch, du sprichst dieses Thema Klima an, mit dem ich mich auch auseinandergesetzt habe. Und ich hatte da neulich eine Diskussion mit zwei jungen Mädels, die so Abituralter haben. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir denn mal sagen können, wie sie darauf kommen, dass sich das Klima menschengemacht ändert. Dass sich das Klima ändert, ist ja so, solange wir diesen Planeten haben und solange es eine Atmosphäre gibt, ändert sich etwas in dieser Atmosphäre. Und ich sagte, ich hätte gern die Urdaten. Und die Argumentation dieser jungen Mädchen war, aber es sagen doch alle, dass sich das Klima menschengemacht ändert. Und es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Und ich denke, das ist eben auch eine von den vielen Problemfeldern in dieser gesamten Diskussion, sei es jetzt Corona, Klima oder was auch immer, dass die Menschen nicht mehr nachdenken, nicht mehr ihren eigenen Gefühlen trauen. Ja, wir hatten jetzt gerade diese Situation, es war 30 Grad warm und so warm war es noch nie im März. Und ich bin nun schon 68 Jahre alt und ich kann mich sehr gut an Tage erinnern, wo es im März 30 Grad warm gewesen ist. aber wir trauen dem, was die Medien uns mitteilen und überhaupt nicht mehr unserer eigenen Erfahrung und unserem eigenen Bauch natürlich auch.
Ja, ja, ich weiß, also ich erinnere mich auch noch, dass für mich manchmal schon im März eigentlich der Frühling anfing, ne? Also ja. In meiner Erinnerung. Gut, okay, das ist jetzt der eine Punkt. Aber um jetzt mal zurückzukommen auf die Montagsspaziergänge, da hat es denn ja irgendwann mal laut Zeitung einen Vorfall gegeben, mit dem du sehr gerne in Verbindung gebracht wirst. Oder zumindest schreiben die Zeitungen, dass es da einen Vorfall gegeben hat. Du hattest denn eine Demo vorzeitig beendet und dann wollten die Demo-Teilnehmer noch ein bisschen weiter spazieren gehen. Die Polizei hatte sie aufgehalten, hatte dann jemand festnehmen wollen. Und dann ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Und da ist dir dann nachher nachgesagt worden, dass du mitverantwortlich bist als, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, als CDU-Mitglied. Ne? Hattest du eigentlich irgendeine Funktion da für die CDU da in der Stadt?
Ich war zeitweise im Vorstand der CDU in Bad Dürkheim. Und der Kontakt zur CDU ist quasi 2020 abgebrochen, weil ich zu diesem Zeitpunkt dann sagte, wir sollten mal darüber reden, wie das mit dieser Pandemie ist. Und damals bekam ich dann von unseren CDU-Granden gesagt, dass man mit mir darüber nicht diskutieren würde, weil alles ganz furchtbar schlimm ist, die Krankenhäuser überflutet sind und nur die Impfung hilft. Und damit war dann ja jeglicher Kontakt und jegliches Gespräch unterbunden. Zu diesem angeblichen Vorfall, ich würde das gerne über eine Metaebene schildern. Wir waren bei diesen Spaziergängen, die wir am 1.3.2021 begonnen haben, waren wir, ich glaube, beim ersten 30 oder 35 Menschen. Wir waren auch nur stationär, denn 21 wurde noch nicht spazieren gegangen, da wurde nur stationär demonstriert. Wir waren auf dem zentralen Platz in Bad Dürkheim. Dann wurden wir so viele, dass wir nicht mehr auf diesen Platz passten. Und wir wurden auf den sogenannten Wurstmarktplatz, Standort oder Austragungsort des größten Weinfestes der Welt, auf das die Bad Dürkheimer sehr stolz sind, verlagert. Die Anzahl der Teilnehmer wuchs dann auf 300, 400. Und dann gab es eben zweimal eine Gegendemonstration. Vielleicht ganz so einen lustigen Nebensatz. Die Gegendemonstration war auch auf diesem Wurstmarktparkplatz angesiedelt, war etwa 100 Meter von uns entfernt. Und unserer Demonstration wurde verboten, Hocker zum Sitzen mitzubringen, mit der Begründung, die könnten als Waffen gegen die Gegendemonstration verwendet werden.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist also immer mal was
sagen,
Neues.
Unsere älteste unsere älteste Demonstrationsteilnehmerin ist über 90. Das ist übrigens auch eine, die selten sitzt, muss man dazu sagen. Aber trotzdem hat sie schon ganz gerne mal ein Höckerchen dabei gehabt. Ich habe dann mit dem damaligen Polizeichef ihn gefragt. Ich sage, hören Sie mal, wir sind alles eher ältere Leute. Ja, also ich glaube, ich würde so ein Höckerchen vielleicht 2 Meter weit geworfen bekommen, geschweige denn 100 Meter. Und es war ja auch noch niemals etwas passiert, aber es wurde mit von der Polizei immer unter diesem Gesichtspunkt, ja, man weiß ja nie und es könnte ja dann doch zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen zwischen den Gegendemonstranten und uns. So, und dann gab es dann eine weitere Demonstration. bei der dann fast 500 Teilnehmer von unserer Seite da waren. Die Gegendemonstration war auch da und wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch Maskenpflicht im Freien. Etwa eine halbe Stunde, das muss ich vielleicht noch dazu erwähnen, wir hatten mit dem Ordnungsamt vereinbart, dass Menschen, die einen Maskenattest haben, dieses Attest vor Beginn der Veranstaltung vorzeigen und dann ohne Maske im Freien stehen bleiben durften. An diesem denkwürdigen Tag, von dem du eben berichtest und über den man dann auch findet, wenn man meinen Namen googelt, wurde mir eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung von der Ordnungsbehörde mitgeteilt, dass an diesem Tage Maskenatteste nicht akzeptiert werden können. Weil die Situation, ihr kennt die Argumentation alle, jetzt ganz schrecklich eskaliert ist und es gab einen Wert von keine Ahnung was. Man hatte ja dann mehrere Werte erfunden. Gut, und dann wurde, also diese Veranstaltung hat begonnen, die Rednerin trug keine Maske. Und nach 15 Minuten hat mich der zuständige Polizist, also der Leiter von der Polizei, darauf aufmerksam gemacht, dass ich diese Dame von der Bühne holen müsse, weil sie keine Maske tragen würde.
Und da oben alleinstehend auf der Bühne eine Wahnsinnsgefahr
darstellt. Irrsinnig. Mhm. Ne? Ich nehme mal auch an, die Zahlen sind extrem hochgeschnellt nach diesem Ereignis in Bad Dürkheim, aber vermutlich sind die Protokolle darüber geschwärzt worden. Weiß man ja nicht so genau. Und das Ganze ist dann irgendwo eskaliert und ich habe dann mit meinem Team besprochen, dass wir diese Versammlung abbrechen, weil es einfach nur lächerlich war, diese Geschichte. Mhm. Und daraufhin, das muss ich dazu sagen, denn das kann ich auch nicht weiter erzählen, ich wusste, dass wenn ich jetzt als Versammlungsleiter da bleiben würde und irgendetwas passieren würde, dass ich da in arge Schwierigkeiten kommen würde. Deshalb habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren.
Ja.
Und was dann passiert ist, weiß ich auch nur aus der Zeitung. Die übrigens an diesem Tag, das muss man dazu sagen, erstmalig auf dieser Veranstaltung gewesen ist, nachdem das ungefähr die, sage ich mal, 40. Veranstaltung war. Und das war schon sehr erstaunlich, dass der Chefredakteur der Lokalzeitung mit einem Atlatus antritt zu dieser Veranstaltung. Und das schien dann so ein bisschen eine konzertierte Aktion zu sein, dass man diese Versammlung einfach auflösen wollte. Ich habe auch mit dem zuständigen Polizeichef dort gesprochen und habe gesagt, warum haben Sie mir das denn nicht vorher gesagt? Also warum sagen Sie mir erst nach 18 Minuten, dass da was schief läuft? Und dann hat er mir gesagt, er hätte sich ja erstmal um dieses Chaos kümmern müssen. Also du kannst dir vielleicht das Chaos vorstellen, wenn 500 Leute friedlich auf einem riesengroßen Platz stehen. Und deshalb hatte er also 18 Minuten.
Also an der Stelle muss ich mal einwerfen, man kann ja froh sein, dass in Bad Dürkheim keine Bundesliga-Fußballspiele stattfinden, ne? Wären ja völlig auf der Land unter.
Ja, es wäre also ganz grässlich. Mhm. Naja gut, also jedenfalls, es war abstrus von vorne bis hinten. Und dann brach ein Sturm der Entrüstung in der Zeitung über mich aus und das ist völlig absurd, also das absurdes Theater, was da gespielt wurde. Ich wurde dann dienstags morgens um 8:30 vom SWR angerufen und der SWR fragte mich, ob ich schon von dem Parteiausschlussverfahren gegen mich gehört hätte. Und nein, hatte ich noch nicht, weil mit mir ja keiner redet, aber ich habe es dann durch den SWR erfahren und ich fand mich an dieser Stelle dann eigentlich in sehr guter Gesellschaft, weil zum gleichen Zeitpunkt ja auch ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen angestrengt wurde und ich dachte, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich mit dem in einem Atemzuge quasi als Enfant terrible der CDU genannt werde.
Ja. Gut für die Reputation. Ja.
Ja. Nur strebe ich keine politische Karriere an.
Ja, wenn man in der Zeitung denn so nachliest, da im Netz, und das findet man natürlich zuvorderst dann im Netz, dann haben diese Menschen, die da waren, ja, einer hatte dann aufgerufen, so, jetzt marschieren wir durch die Stadt. Und dann sind 150 Leute, wie gesagt worden ist, also nicht 500, sondern 150 Leute losmarschiert. Die Polizei hatte dann diese Frau, die die anderen aufgerufen hatte, versucht festzusetzen, weil die hatten dann gesagt, aha, das ist die Anmelderin dieser unerlaubten Spazierganges. Und die anderen wollten sie dann beschützen und dann hat es eine Form der Gefangenenbefreiung gegeben oder eine versuchte Gefangenenbefreiung. Die Polizeiautos wären beschädigt worden, da sei gegengetrommelt worden und sogar ein Reifen zerstochen worden. Was ich dann nicht gehört hatte, dass auf irgendjemand mit einem Hocker eingeschlagen wurde, aber die waren ja sowieso verboten, ne?
Genau. Die waren verboten, ja. Also deshalb konnte das ja nicht vorkommen. Und dann kann man ja jetzt vielleicht so sagen, was ein Glück, wer weiß, was passiert wäre, wenn wir Hocker dabei gehabt hätten.
Ja.
Nicht? Ja.
Ja. Ja, und was kann man dazu sagen? War da zerstochener Reifen, das können wir ja nicht so einfach behaupten. Da wird ja wirklich ein Reifen zerstochen worden sein, oder?
Das war wohl auch so, ja.
Ja, gut, aber am Ende fasse ich jetzt mal zusammen, gerade an dem Tag, wo es Randale gegeben hat, war die Presse in der Nähe.
Genau, genau.
Da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
Die war hautnah in der Nähe. Also da kann ich auch noch ein paar lustige Geschichten, also diese ganze Geschichte ging ja noch weiter, da kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Denn ab jetzt stand es natürlich nicht mehr in der Zeitung, logischerweise. Ich hatte dann brav, wie ich bin, weiterhin diese Montagsdemonstrationen angemeldet. Ich wurde dann zitiert zu einem sogenannten Kooperationsgespräch, so heißt es ja in unserem Sprachgebrauch. Und ich wurde da quasi einer Inquisition unterzogen, muss man schon sagen. Und ich sollte mich erklären, wie ich denn derartige Gewaltexzesse, von denen ich ja nun überhaupt nichts wusste und an denen ich ja nicht beteiligt gewesen bin, in Zukunft vermeiden wolle. Und das gipfelte dann unter anderem in meinem Hinweis an den anwesenden Polizeichef, dass wir doch bisher immer sehr gut zusammengearbeitet hätten und ich nun gar nicht verstehen würde, was jetzt plötzlich passiert sei. Und er sagte, er habe nie mit mir zusammengearbeitet und ich fand das dann ein bisschen witzig und hab gedacht, okay, seine Lateinkenntnisse sind nicht so groß, weil Kooperare ja nun zusammenarbeiten heißt.
Ja, ja, ja.
Gut, ich bekam dann die Demonstrationsanmeldung verboten mit Briefen, die schon sehr krass waren. Ich würde gewaltbereite Menschen um mich sammeln und wir würden Gewaltexzesse, dann kam eben auch dieser zerstochene Reifen. So, und natürlich die Zeitung hat dann so 2 Wochen lang quasi dann über mich hergezogen. Ich habe dann allerdings ein Verfahren angestrengt gegen die Verwaltung. Eine sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage. Und ich habe gewonnen.
Super.
Das wurde allerdings nicht in der Zeitung berichtet. Und ich habe einen guten Freund in der Stadt, der dann die Zeitung aufgefordert hat, das doch zu berichten. Das wäre doch einfach nur fair, nachdem man 2 Wochen lang mich quasi beschuldigt hat, da etwas Bösartiges zu tun. Und die Antwort der Zeitung war, das würde niemanden interessieren, dass ich den Prozess gewonnen hätte.
Ja. Ja, ja, ich bin schon wieder sprachlos. Das kommt hin und wieder mal vor. Ein gewisses Maß an Gelassenheit. Man braucht ja auch viel Gelassenheit und letztendlich viel Humor, wenn man sich über jede Dämlichkeit und Gemeinheit ärgern würde. Ich bin nur wieder erstaunt, wie das in allen Ecken von Deutschland fast überall gleich funktioniert hatte. Ne? Die Behörden.
Wir haben das später erfahren. Wir hatten dann Kontakt zu einer anderen Gruppe, auch in Rheinland-Pfalz, bei denen es genauso gelaufen ist. Also in dem Moment, wo die Teilnehmerzahl so Richtung 500 ging, hat man sich halt was ausgedacht.
Ja.
Bis 500 war wohl akzeptabel. Da war wahrscheinlich auch die Gefahr der Übertragung des Virus nicht so groß. Nicht? Also keine Ahnung, das war ja dann in den Hochzeiten, wo quasi die Menschen die Leichen sich ja in den Straßen stapelten. Ne? Deshalb durften wir ja nachts nicht raus, damit das keiner sehen konnte, um sich nicht zu erschrecken.
Ja.
Und das scheint so ein allgemeines Muster. Es war aber dann einfach so, dass sich aus meiner Gruppe heraus ziemlich viele andere Menschen bereit erklärt haben, diese Demonstrationen anzumelden. Also ich glaube, wir sind 2-mal nicht unterwegs gewesen. bis dass ich eben diese ganzen Sachen geklärt habe. Und wir waren dann weiterhin unterwegs, bis dass ich dann dieses Verfahren gewonnen habe. Dann durfte ich auch wieder anmelden. Und das tue ich bis heute, wenn ich nicht gerade in Urlaub bin.
Ja. Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ja, jetzt gibt es aber auch einiges Positives zu berichten, weil wir wollen ja nicht nur über die Gemeinheiten von den anderen erzählen, sondern wir wollen auch immer mal wieder erzählen und berichten, dass es einen Haufen Menschen wie Sie gibt, die sich davon überhaupt nicht schrecken lassen, sondern einfach das Heft des Handelns in die Hand nehmen und etwas tun. Seit wann gibt es denn die Zeitung Miteinander, heißt sie, glaube ich, ne?
Ja, die Zeitung heißt Miteinander, vielleicht auch das noch ganz anzuschauen. Unsere Demonstrationen liefen unter dem Titel Miteinander reden, gemeinsame Wege finden. Das war mir wichtig und das war mir Programm. Und ich bestehe auch immer auf das Gemeinsame, also auf das E am Ende. Wir müssen gemeinsame Wege finden und nicht gemeinsam Wege finden, denn wenn wir gemeinsam Wege finden, können die sich auch trennen. Und ich denke, wir müssen der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken.
Ja, ja.
Und aus diesem Miteinander ist dann eben, oder aus diesem Vorfall, den du eben geschildert hast, entstand die Idee, dass wir eine Zeitung brauchen würden, um die Menschen zu informieren über Dinge, die nicht in der Lokalzeitung stehen. Und da fand sich dann auch relativ schnell eine kleine Gruppe, die bereit war, für diese Zeitung zu schreiben. Wir sind allesamt fachfremd, ja. Und haben dann, gern muss ich überlegen, wir sind gerade dabei, die Ausgabe 7 drucken zu lassen. Voriges Jahr gab es 3, davor, also 22, Anfang 22 haben wir diese Zeitung erstmalig rausgebracht. Zuerst mit 8 Seiten, jetzt sind wir bei 12 Seiten. Und wird gedruckt. Wir haben auch eine Homepage, auf der man die Zeitung anschauen kann, aber auch weitere Artikel findet. Und die verteilen wir in Bad Dürkheim und in den umliegenden Ortschaften.
Das nennt sich Bürgerjournalismus, ne?
Ja.
Darf ich noch mal fragen, was für eine Art Wissenschaft Sie gemacht hatten? Sie hatten ja gesagt, Sie waren Wissenschaftlerin oder sind noch Wissenschaftlerin.
Na, ich bin Chemikerin.
Ah. Mhm.
Ja.
Okay, und Ihr Leben lang auch als Chemikerin tätig gewesen oder hatten Sie auch andere Sachen gemacht?
Nein, ich als Chemikerin bin ich gar nicht so lange tätig gewesen. Also nach dem Studium bin ich durch ein großes Chemieunternehmen in Ludwigshafen in die schöne Pfalz gekommen. Ich bin ja ursprünglich aus dem Rheinland und habe dort 8,5 Jahre gearbeitet, aber bin seit 1994 als selbstständige Unternehmensberaterin tätig mit dem Schwerpunkt Lebensmittelhygiene.
Ah ja, gut, okay, ja.
Ganz das, was anderes.
Das nur noch mal so nebenbei gefragt. Aber was mich auch immer interessieren würde, sind Sie denn so erzogen worden, auch kritisch zu sein und zu hinterfragen von den Eltern? Oder kamen Sie eher aus einer Familie, die nicht so politisch war? Wie war das bei Ihnen gewesen? Gab es da irgendeine Prägung, die Sie zu dem gemacht hatten, was Sie jetzt sind?
Naja, ich denke, das ganze Leben prägt einen in irgendeiner Art und Weise. Also ich bin in einem eher politisch interessierten Haushalt aufgewachsen, so möchte ich das sagen.
Ja.
Es wurde viel über Politik geredet und es wurde auch quasi die Botschaft gegeben, man muss sich einmischen, wenn man ein Unrecht sieht.
Ja.
Oder wenn man ein Unrecht verhindern möchte.
Ja, Sie gehören jetzt auch wahrscheinlich noch zu den Menschen, die direkt von der Nachkriegszeit betroffen waren und wahrscheinlich auch deren Eltern mehr oder weniger vom Krieg noch betroffen waren. Ne? Ich meine, manche waren ja in sichereren Ecken. Ich weiß nicht, wie das bei Ihren Eltern gewesen ist.
Nee, die waren gar nicht in sicheren Ecken. Also mein Vater war Jahrgang 1912. War natürlich im Krieg und war 5 Jahre lang in russischer Kriegsgefangenschaft und ist 1949 erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Meine Mutter war Jahrgang 22 und hat den Krieg natürlich voll erlebt. Hat übrigens das Kriegsende in Berlin erlebt und ist dann von Berlin aus nach Aachen, das sind runde 600 Kilometer, mit einem Fuhrwerk durch das verwüstete Deutschland zurück zu ihren Eltern gekommen. Und meine Mutter war eine Geschichtenerzählerin und sie hatte viel zu erzählen. Und auch meine Kinder haben ihre Oma noch erlebt und kennen diese Kriegsgeschichten noch. Und das ist so eine Situation, wo ich denke, dass vielen Jugendlichen oder Heranwachsenden einfach dieser direkte Bezug zu dem, was Krieg bedeuten kann, fehlt.
Ja, ja, ich glaube auch schon zu älteren Leuten, so wie mir jetzt. Ne? Also ich habe da auch nur, also ich gehöre auch zu den Menschen, die da nur indirekt vielleicht mal etwas mitbekommen hatten, schon eher von der Großmutter oder sowas. Ne? Das ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her gewesen. Ne?
Also für mich war es eben durch die Erzählungen meiner Mutter immer sehr greifbar, was da passiert ist. Ja. Und meine Mutter hat eben auch, war damals eben auch schon politisch und hat mir eben erzählt, wie es gewesen ist, wie die Menschen sich verändert haben in diesen Zeiten, in den nationalsozialistischen Zeiten.
Also auch tatsächlich, und bevor das Ganze losging, hatte sie das noch bewusst miterlebt. Also wie die Gesellschaft sich geändert hatte. Ja?
Natürlich, also sie hat mir immer wieder davon erzählt, wie beispielsweise jüdische Nachbarn verschwunden sind. Ja? Sie hat gesagt, das war ja vor 33 wohnten Christen und Juden friedlich miteinander Tür an Tür. Und sie sagte, plötzlich waren die weg.
Ja.
Ja? Und keiner wusste so genau, wohin sie waren, aber meine Mutter pflegte das dann so mit so einer rheinischen Mentalität zu sagen, man wusste, sie waren nicht an die Côte d'Azur zum Sommerurlaub geschickt worden. Also das war jetzt Zitat meiner Mutter, ja?
Ja, ja, klar. Galgenhumor, ich meine, das ist nichts gegen zu sagen, so in solchen Situationen.
Ja.
Das trifft es ja auf den Punkt, ne?
Ja. Ja.
Also das ist, ja gut, denn ich denke, sehr viele im Nachkriegsdeutschland hatten ja auch geschwiegen und hatten gar nicht so viel erzählt. Und ich glaube schon, dass das bei der Verarbeitung und fürs politische Bewusstsein auch sehr hilfreich ist, wenn Eltern so viel erzählen, ne?
Ja.
Ja, und deswegen sind Sie jetzt auch, vielleicht unter anderem deswegen sind Sie ein sehr aktiver Mensch, der die Sachen nicht einfach geschehen lässt, sondern der auch das Heft in die Hand nimmt. Also Sie haben diese Zeitung gemacht, die gibt es in Papierform, ja?
Die gibt es in Papierform, ja.
Werden Ihnen Geschäften ausgelegt oder weigern sich die Geschäfte, die auszulegen?
Nee, wir verteilen die in die Briefkästen.
Ah ja.
Ja, also wir haben eine Verteiltruppe, ja? Die sind ganz rührend und laufen halt Trepp auf, Trepp ab, die Straßen rauf und runter und verteilen diese Zeitung.
Und die Kosten teilt man sich dann so, die Druckkosten und so, ja?
Ja, ich habe Gott sei Dank ein paar gute Sponsoren, aber ich kriege auch immer mal wieder, wenn ich eine Sammeldose rumgehen lasse, das ein oder andere zustande. Und da wir ja keine Autorenhonorare zahlen müssen, sondern lediglich den Druck, geht das ganz gut.
Ja, toll. Ich habe das schon mal reingelesen. Das sind wirklich gute Artikel. Ja. Und jetzt zum Schluss auch was, deswegen bin ich auch auf dich gestoßen, von Uli Gaussmann. Ne? Also mir ist da generell aufgefallen, dass in dieser Zeitung auch Lösungsansätze einen wirklich großen Schwerpunkt haben. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Was kann man in der Zukunft machen? Also das ist nicht so ein Lokalblatt, kann man sagen, sondern sie beschäftigen sich da wirklich schon mit dem Weltgeschehen, mit dem, was eigentlich im Grunde wichtig ist für die Menschheit. Ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das ist ja dann vielleicht, auch wenn ich das vielleicht ja jetzt vorziehen kann, das ist ja auch die Idee bei dem Projekt, was sich da rausgebildet hat aus der Zeitung, nämlich das Miteinander 23. Durch diese Montagsspaziergänge ist ja bei vielen Menschen auch viel Bewegung in die Freundschaften oder in das soziale Umfeld gekommen. Viele Menschen haben ihre Kontakte verloren. Viele Menschen haben Spaltung in der Familie erlebt über diese Themen. Und da war es mir ein Bedürfnis, dass man eine Gruppe findet und auch eine Gruppe systematisch festhält oder installiert, in der eine Diskussion möglich ist. Und im 20. Jahrhundert, nein, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es ja in Berlin hauptsächlich diese Salons,
ja,
in denen gesellschaftlich, kulturell und auch politisch diskutiert wurde.
Ja.
Und deshalb habe ich 2022, aber damals noch in meinem Wohnzimmer, den Salon 23 eröffnet.
Ja.
Und in diesem Salon 23 wurde halt einfach diskutiert. Da gab es Themen wie beispielsweise Wut. Hm. Ja? Was ist Wut und was mache ich, wenn ich wütend bin? Ja? Wie kann ich meine Wut konstruktiv nutzen? Ja? Spannende Diskussionen, die sich dann entspannt haben unter 20, 25 Personen, die sich da zusammengefunden haben. Und da war dann auch irgendwann mal der Uli Gaußmann und hat seine Ideen vorgestellt. Und als mein Wohnzimmer dann irgendwie zu stark bevölkert wurde, dachte ich, das müssen wir jetzt irgendwie anders organisieren. Und dann haben wir einen Verein gegründet und haben Räumlichkeiten angemietet, um quasi diesen Salon jetzt in diesen Räumlichkeiten stattfinden zu lassen. Und das auch einem breiteren Publikum zu öffnen. Ja, ich kann jetzt an meine Räumlichkeiten, wenn ich denn die behördliche Genehmigung habe, draußen ein Schild hinstellen. Heute gibt's einen Vortrag über keine Ahnung was, was ich natürlich bei meinem Wohnzimmer nicht gemacht habe.
Ja, also wenn ich das so höre und wenn ich das so visualisiere für mich, dann kann ich mir fast vorstellen, dass in diesen Räumlichkeiten sich jetzt Menschen aufhalten, die vor Corona vielleicht sogar einsamer gewesen sind. Weil
ja.
Das befriedigt ja auch so ein Urbedürfnis von den Menschen, sich zusammenzusetzen, ja, miteinander auseinanderzusetzen, füreinander da zu sein, zu diskutieren. Gerade in Zeiten von immer mehr Anonymität ist das ja wirklich ein Anliegen für die Menschen. Ne? Das haben die Menschen sich jetzt selber damit geschenkt.
Mhm. Ja, das ist gut zusammengefasst.
Und trotzdem auch mal hinterfragt, erstmal ist das ja so gewesen, durch diese Corona-Repression hat man ja oft sehr viel zusammengehalten. Dann kamen danach ja noch ein paar andere neue Krisen, im Grunde ja einer nach der anderen. Und in Berlin und in anderen Bereichen hat man gemerkt, wow, da gibt es schon wieder eine neue Spaltung. Jetzt wollen die nicht mehr mit denen, weil die so und so denken.
Ja.
Und dann konnten teilweise auch Menschen, die eigentlich gemeinsam kritisch waren, auch nicht mehr so richtig Lösungen zusammenfinden in vielen Bereichen. Das ist ja jetzt immer noch so. Sondern gehen dann erstmal ganz schnell auseinander, wenn sie nicht mehr einer Meinung sind. Wie ist das denn bei Ihnen? Also ist da jetzt so Harmonie, wir sind füreinander da oder können da auch mal oder werden da auch mal Sachen kontrovers ausgetragen wirklich?
Also ja, wir sind füreinander da. B, wir haben auch Mitstreiter verloren. Ja, also mit dem Ukraine-Krieg fand eine völlig abstruse Situation bei uns statt. Namentlich mit einem Menschen, den ich sehr schätze, der absolut kritisch in der Corona-Zeit gewesen ist, der die Berichte des Robert-Koch-Instituts anders interpretiert hat als ARD und ZDF. Und dann kam der Ukraine-Krieg und dann kam seine Aussage, wir dürfen niemandem glauben, nur ARD und ZDF berichten wirklich über diesen Krieg. Und ja, das ist dann so diese Situation.
Ja,
du sagtest das eben schon mal. Die Anzahl der Situationen, in deren ich sprachlos geworden bin, das ist in den letzten 4 Jahren eigentlich einmal in der Woche der Fall. Man denkt ja immer, jetzt kann nichts mehr kommen, was das Geschehene toppt. Und in dem Moment kriecht irgendjemand aus irgendeinem Loch heraus und postet etwas, wo man einfach nur denkt, ich bin aus einem Paralleluniversum, weil es ist nicht mehr verständlich, ist das gerade passiert. Ich denke, jetzt um zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage, ich denke, dass wir gelernt haben, jetzt auch in diesem Vereinsleben, wir raufen uns zusammen. Also es ist uns klar geworden, und das ist vielleicht dieser Verein auch ein ganz wunderbares Lernfeld für uns alle. Wir sind alle so um die 60 rum und wir haben alle unser Leben bisher relativ als Einzelkämpfer gemeistert und müssen uns jetzt zusammenraufen und müssen lernen, auf die anderen zu hören und müssen lernen, auch der andere hat mal recht.
Ja, ja. Und das ist, das kann auch mal schmerzhaft sein, ne?
Ja, aber wenn man dann da durch ist, ist es ganz schön.
Ja, ja, mir wird das auch immer bewusster. Ich sehe es auch an mir selber, weil Menschen im Laufe der Zeit ja immer mehr die Möglichkeit hatten, sich auszuweichen, sich aus dem Weg zu gehen oder Menschen einfach auszutauschen, wenn es nicht mehr so richtig passte. Ja, letztendlich andere Menschen schon fast wie ein Produkt, das mehr oder weniger gut für meine Bedürfnisse ist, genutzt haben, ohne das natürlich böswillig gemeint zu haben. Ne? Und zumindest bei einigen Leuten hat es jetzt, ja, wo man erst dachte, jetzt werden die Menschen wahnsinnig getrennt und ist ja auch passiert, aber auf der anderen Seite hat es ja auch Veränderungen gegeben, eben die, die wir jetzt sehen, dass Menschen dann doch sehen, ja, wir brauchen einander.
Ja.
Gerade jetzt. Und das wieder zu lernen und nicht immer diesen Schnitt einfach zu machen und zu sagen, nö, also das geht gar nicht mehr, diese Person kann ich gar nicht mehr ertragen, das kann man sich nicht mehr leisten, dann ist man ausgeliefert. Ne? Wie lange läuft das jetzt schon, dass dieser Raum nach außen verlagert ist?
Seit Ende Februar. Da muss ich aber noch ein paar Sachen dazu sagen. Das kann man ja überlegen, ob man das hinterher sendet oder nicht.
Ja.
Also wir haben einen Raum angemietet. Und unser Gedanke ist gewesen, das ist so eine Art Begegnungszentrum. Mhm. Das ist relativ im Stadtzentrum von Bad Dürkheim. Und damit wir das Ganze finanzieren und damit wir auch Menschen reinbekommen, die jetzt nicht aus unserer Blase sind, das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir immer so in unserer Blase zugange sind, das ist nicht gesund, was wir da machen, bieten wir lokale Produkte an. Und so unsere Idee, an derer Verwirklichung wir jetzt noch arbeiten müssen, wir haben also diesen Raum und haben in der Mitte dieses Raumes einen großen Tisch mit 12 Stühlen, an denen sich der Mensch niederlassen soll und mit den anderen Menschen, die da sitzen, reden soll. Also dieses "Wir bringen die Leute zusammen" Konzept. Wir haben das auch so gestaltet, dass eben unsere Vorträge und unsere Workshops und was wir so alles anbieten, ich kann dir da nochmal unser Veranstaltungsprogramm rüberschicken,
ja, ja, gerne.
Dass man das auch in diesem Raum machen kann. Leider haben wir dann, ich sage das jetzt mal wirklich ganz selbstkritisch, wir waren etwas blauäugig, wir waren nach dem Motto, wir mieten einen Raum und dann machen wir das da auf. Aber dann kam natürlich die Behörde und wir müssen jetzt einen Bauantrag auf Nutzungsänderung stellen. Das heißt, zum augenblicklichen Zeitpunkt dürfen wir die Veranstaltungen nicht in unserem Raum abhalten. Das Einzige, was wir derzeit dürfen, ist, dass wir unsere Waren verkaufen. Das heißt jetzt ganz konkret, dieser schöne Tisch, der dazu gedacht ist, dass man daran sitzt, Kaffee trinkt, Weinschorle trinkt, kommuniziert, ist derzeit mit Produkten vollgestellt. Aber, und das ist das für mich so wahnsinnig Spannende, in diesem Raum findet das statt, was ich haben wollte, nämlich eine Kommunikation. Und es kommen Menschen rein, die gucken halt und ach, was gibt's denn hier? Ah, das Produkt, das kenne ich, habe ich sonst auch immer gekauft, ja. Und sagen sie mal. Und dann entspinnt sich daraus ein Gespräch. Und das finde ich total befriedigend, dass die Menschen jetzt schon spüren, dass das ein Raum der Begegnung ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, darf da jetzt nur der Tisch stehen und keine Stühle, sodass man dran sitzen kann?
Die dürfen da stehen, aber man darf sich nicht hinsetzen.
Das erinnert mich jetzt schwer an die Demos. Das muss irgendwie Karma sein bei dir. Also erst das mit den Hockern, jetzt das mit den Stühlen. Das hat Methode, glaube ich. Sein.
Diesen Zusammenhang habe ich noch nicht gesehen, aber vielen Dank, ich werde dir mal nachgehen. Ja, aber wir haben auch so ein Lorio-Sofa da stehen und da kam dann neulich, das fand ich ganz, das sind solche Dinge, wo einem das Herz einfach aufgeht. Es kam eine Dame rein, sie hat uns dann gesagt, sie ist 88, sie kommt jetzt gerade vom Sport Sie findet das jetzt großartig, dass sie sich bei uns mal hinsetzen kann und mit jemandem reden kann. Und ich glaube, sie war über eine Stunde bei uns. Es entspann sich dann auch ein Gespräch. Sie brauchte dringend einen Klempner. Und dann kam jemand rein und sagte, Klempner habe ich einen. Ich schreibe Ihnen mal die Telefonnummer auf. Und
ja.
Also eben genau das, was einfach so stattfinden soll, wo es einen Platz dazu gibt. Ja, das klappt jetzt und das läuft wunderbar. Also wir haben jetzt alle Ordner und Aktenordner gefüllt, die man haben muss, um so eine Nutzungsänderung zu beantragen. Aber es funktioniert schon. Es funktioniert jetzt auch, ohne dass die Menschen bei mir was trinken können.
Großartig.
Sondern sie sind halt da und dann entspinnt sich das Gespräch.
Toll. Das Leben bahnt sich seinen Weg. Trotz der Behörden.
So ist es.
Wunderbar.
So ist es. Aber die Behörden, ich möchte bitte betonen, die Behörden, mit denen ich jetzt zu tun habe, sind extrem kommunikativ und kooperativ.
Kooperativ?
Ja.
Also aber ich hatte aber nicht, dass Sie nachher behaupten, die hätten mit Ihnen zusammengearbeitet, nur weil Sie kooperativ sind.
Das weiß man dann noch nicht. Das wissen wir, werden wir dann hinterher feststellen. Aber ich hatte jetzt mit einem von der Behörde zu tun, der hat den denkwürdigen Satz gesprochen. Ich bin nicht dazu da, etwas zu verhindern, sondern ich bin dazu da, es zu ermöglichen.
Wow.
Und das wäre mal so eine Überschrift, die man eigentlich über sämtliche Stadtverwaltungen und Kreisverwaltungen und was man sonst an Verwaltungen hat, mal drüber zu hängen. Weil man hat ja mitunter das Gefühl, es soll verhindert werden und nicht ermöglicht. Aber dieser Behördenvertreter war da völlig auf unserer Linie. Und das fand ich sehr, sehr schön, so ein Erlebnis zu haben. Und ich bin eher der positiv denkende Mensch. Ich sehe immer das halbvolle Glas. Und sowas erfreut mich. Und ich kann dann über halbleere Gläser wirklich ganz gut hinwegsehen.
Gut. Ja. Sie haben ja sicher schon für einen Menschlich-Wirtschaften-Laden in Stralsund gehört, wenn Sie mit Uli Gaussmann gesprochen haben.
Ja,
dann
natürlich.
Merkt man ja, dass das, es muss gar nicht diese Überschrift haben, ne? Also, aber es passiert offensichtlich. Das Bedürfnis ist da, dass die Menschen solche Begegnungsstätten haben, dass sie irgendwo hingehen können, dass sie nicht im Netz irgendwo nach einem Klempner suchen müssen, sondern dass sie mit Menschen reden und dann fragen, hey, kennst du einen Klempner, ne? So wie es früher mal gewesen ist. Wir werden sicher nicht alles wie früher hinkriegen und das muss auch nicht. Wir haben ja auch einiges dazugelernt. Aber da merkt man schon, wo die Sehnsucht der Menschen oder vieler Menschen wirklich hingeht. Und dafür muss man halt was tun. Das muss man sich zurückerobern, diese Räume. Ne? Glauben Sie denn, dass da auch noch Hoffnung für die jüngeren Menschen in Bad Dürkheim besteht? Weil Sie haben ja gesagt, die meisten da sind jetzt über 60.
Ich denke, es ist eine Aufgabe der Alten, den Jungen vorzuleben, wie es auch sein kann.
Ja, das ist die perfekte Antwort. Also Sie haben die Frage richtig beantwortet, kann ich nur lobend
erwähnen. Dankeschön.
Wunderbar.
Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich habe mich, beschäftige mich auch mit vielen Dingen des Lebens und bin ein systematisch denkender Mensch. Und es gibt ja die Biografiearbeit, bei der man systematisch seine eigene Biografie durchleuchtet und einfach schaut, wie ist mein Lebensweg gewesen. Und über jedem Lebensalter steht dann auch eine Überschrift. Und über meinem Lebensalter steht die Überschrift, man tut, was man tun muss. Und gibt das der Gesellschaft zurück, was man bekommen hat.
Ja, aber bitte nicht alles.
Nur das Gute.
Ja, meine ich doch. Gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und ich hoffe, dass dieses Modell noch viele Nachahmer findet.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Gerne.